SWR Kultur. Gast vor acht.
Vielleicht sagt Ihnen der Name Leslie Mandoki nicht auf Anhieb etwas, aber wahrscheinlich haben Sie ihn schon mal im Radio gehört. Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war er Schlagzeuger der Popgruppe Genghis Khan. Die hatte mit einer Art Karnevals-Disco-Musik mit bunten Kostümen und deutschen Texten über wilde Krieger mehrere Hits. Abenteuerlich ist auch Mandokis Lebensgeschichte. Noch als Musikstudent floh er 1975 vor politischer Verfolgung aus seinem Heimatland Ungarn durch den Karawankentunnel in den Westen. Nach der Zeit mit Genghis Khan wurde er erfolgreicher Produzent für andere Musiker, komponierte aber auch Melodien für Unternehmen, Sportvereine und öffentliche Institutionen. Musik nur nach seinen Vorstellungen verwirklicht er mit dem Projekt Soulmates, eine Zusammenarbeit mit vielen bekannten Studioprofis und Stars.
Da gibt's ja so einiges zu fragen und zu erzählen. Willkommen, Leslie Mandoki.
Wunderschön, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Diese erwähnten Studioprofis und Stars, die sind beim neuen Soulmates-Album A Memory of Our Future, zum Beispiel Ian Anderson von Jethro Tull, die Jazz-Fusion-Gitarristen, Schrägstrich Legenden, muss man sagen, Aldi Meola und Mike Stern, der deutsche Jazz-Trompeter Till Brönner, Mitglieder von Toto, von Supertramp. Woher kennen Sie die alle und wie holt man die zusammen?
Also, das ist eine echte Band, seit 31 Jahren unterwegs weltweit und wir kannten uns von unterschiedlicher Studiobegegnungen eigentlich vor der Gründung der Band, als ich in Amerika, vor allem in New York und Los Angeles und in England, in London, in diverse Studios gearbeitet habe. Dann begegnet man sich und tauscht man sich aus und dann entstand diese Idee einerseits. Aber der Konzeption dafür war eigentlich schon vor meiner Flucht aus der damaligen russischen Unterdrückung in mein Geburtsland Ungarn klar, weil ich wollte der britische Progrock, was jetzt mal zum Beispiel Jarrett darstellt, und der amerikanische Fusion Jazz, was zum Beispiel Mike Stern oder Eddie Moore darstellt, damals schon also miteinander verbinden.
Als das dann anlief, wie war das dann für Sie, mit solchen Superkönnern zu arbeiten? Fällt Ihnen eine Session ein, die besonders war, vielleicht auch besonders schwierig oder besonders lustig?
Das war eigentlich nie schwierig und war auch nie lustig, sondern immer fokussiert. Also sehr fokussiert, sehr konzentriert, sehr demütig der Musik gegenüber und sehr aufmerksam, weil die sind alle die Jungs so selber Bandleader in ihrem eigentlichen Umfeld. Und dann hier kommt man zusammen und lässt man die Ego ganz, ganz klar vor der Tür ab und kommt man zusammen und es geht, dient man nur die Musik und miteinander, dass es einfach so ein Flow kommt.
Also diese Cracks sind eben vielfach Solisten, Leadsänger, Stars, vermutlich eben nicht ohne Ehrgeiz und Ego erstmal. Müssen Sie da auch aktiv werden, damit die sich einordnen?
Also glaube ich, Ego und Ehrgeiz schließen sich gegenseitig aus, weil wir haben so viel Demut also für die gute Musik und füreinander und Respekt, das verbietet also irgendwie egomanisch zu werden. Also wir hatten noch nie Ego-Probleme gehabt, überhaupt nicht.
Wie ist das heute? Treffen Sie sich viel dann tatsächlich leibhaftig im Studio oder schickt man sich eher Aufnahmen als Audiodateien inzwischen hin und her?
Also das hat man natürlich während der Covid so gemacht. Aber wir sind zusammengekommen, nur dieses Album ist pur analog. Also wir sind zusammen ins Studio und dann haben wir wirklich hier gemeinsam musiziert, am Abend gemeinsam gekocht und dann in der Früh dann Kanu gefahren hier bei uns am Starnberger See. Das ist alles sehr, sehr konservativ, sehr total analog. Also von der ersten Signal von dem Mikrofon auf dem Tonband bis dann zu dem Windelcut. Das ist alles also so wie gespielt. Also das heißt, die gesamte Kreativität findet eigentlich beim Aufnehmen und nicht bei der Post-Production statt. Es ist ein handgeschriebener Liebesbrief und kein SMS.
Kann man das als Laie auch hören, würden Sie sagen? Also was sind das für Unterschiede, die das ausmacht? Denn die digitale Studiotechnik ist ja auch sehr gut einfach.
Ja, natürlich ist es sensationell, da fehlt nichts. Nur der Unterschied besteht in zwei Bereichen. Das eine ist der Klangästhetik. Das ist Wärme und Höhen sind angenehme, das ist und sehr transparent und diese Wärme nimmt man wahr. Aber was viel wichtiger ist, ist eben, dass der künstlerische Prozess beim Aufnehmen stattfindet und nicht beim Post-Production. Bei analogen Aufnahmen kann man nicht nachbearbeiten, aber sonst kann man halt in digitalen Aufnahmen alles nachbearbeiten, darum geht's.
Sie haben jetzt schon beschrieben, dass man sich dann in der Gruppe auch da am Starnberger See bei Ihnen trifft zum Kanufahren und man kocht zusammen. Also es ist einfach nett. Aber es wird wahrscheinlich auch musikalische Gründe haben, dass diese Könner alle zu Ihnen kommen, diese Profis, die ja auch gut beschäftigt sind. Sonst haben Sie eine Idee, was denen jeweils besonders gefällt, warum die mitmachen?
Uns hält was zusammen, nämlich eine Wertegemeinschaft und ein gemeinsamer Idealismus. Also, und dieser unbedingte Perfektionismus auch, was Aufnahmen angeht. Und hält das eigentlich zusammen, dass wir sagen, okay, diese Welt ist in ein Labyrinth der Krisen gekommen, ohne Kompass. Die Menschheit befindet sich in einem ganz, ganz schweren, langen, schwarzen Tunnel. Und wir versuchen mit einem Fackel am Ende dieser Tunnel zu stehen.
Das heißt, es geht Ihnen auch um Inhalte. Das Album heißt ja A Memory of Our Future, eine Erinnerung an unsere Zukunft. Auf dem Cover sieht man sehr symbolisch einen schwarzen Schwan, der steht so für das ganz und gar Unerwartete, was passiert, von dem man gar nicht dachte, dass es das gibt. Haben die Songs in dem Sinne also ein übergreifendes Thema, ein Konzept?
Wir beschäftigen uns mit unserer eigenen Generationsversagen, weil wir sagen, hey, 1989 regnete doch Glück vom Himmel. Dass meine Sehnsucht nach Freiheit die Mauer unterbrachte, ohne einen einzigen Schuss, ohne einen einzigen Tote. Was hätten wir für Paradies daraus bauen müssen? Ein achtsames menschliches Miteinander, wo Frieden und Freiheit, also als Zwillingsbrüder miteinander, wir haben versammelt. Und darüber erzählt dieses Album mit der Zielsetzung, dass der schwarze Schwan, was der Albumcover so symbolisch darstellt, eigentlich wieder weiß werden muss und am Ende dieser schrecklichen, langen, dunklen Tunnel auch wieder eine Fackel brennen muss. Aber das werden wir nur erreichen, wenn die Young Rebels und die Old Rebels zusammen Hand in Hand das machen.
Und in einem Song geht es um die Matchbox-Autos in Ihrer Kindheit. Was hat es damit auf sich?
Es geht eigentlich witzigerweise gar nicht mal richtig um die Matchbox-Autos, sondern das ist nur eine Trägerfunktion in dieser Poesie, weil es ist die wahrhaftiges Leben hat dieses Lied geschrieben. Mein Vater starb, als ich 16 war. Das war das schrecklichste Buch meines Lebens. Und er sagte dann an seinen sterbenden Sohn, du musst mir versprechen, dass meine Enkelkinder, den ich nie kennenlernen werde, werden niemals zensierte Zeitungen lesen. Sagte ich, Vater, wie soll ich das bewerkstelligen, da ist der eiserne Vorhang. Sagt er, ist nichts für dich, du musst gehen und lebe deine Träume, träum nicht dein Leben. Es dauert ein bisschen, aber meine Tante mit ihrem Mann und ihrem Sohn haben früher geschafft, diese Flucht, und haben sie aus Los Angeles 3 Matchbox-Autos und eine Ansichtskarte dazu in ein Paket gepackt. Und das habe ich als Kind, als 10-Jähriger, an meinem Pinnband gehabt. Das war der von Los Angeles Flughafen, der Parkplatz, wo man unfassbar viele farbige amerikanische Autos sehen konnte. Und diese 3 Matchbox-Autos haben das dargestellt. Das hat für einen 10-Jährigen damals hinter der Eisernen Vorhang leidend unter der russischen Unterdrückung und Zensur. Und bedeutete mir, diese 3 kleinen Autos irgendwie die Freiheitsgefühl. Und deshalb habe ich dieses Lied darüber geschrieben.
Das hören wir uns jetzt an, bevor wir noch weiter über diesen Teil Ihres Lebens sprechen. Matchbox Racing, die Mandoki Soulmates in SWR Kultur am Abend.
In a labyrinth of disapproval, I grew up strong. A contrarian little man, to comrades always wrong.
Der Bandleader, Musiker, Produzent Leslie Mandoki ist unser Gast vor 8. Wir haben schon über Ihre Biografie gesprochen, Herr Mandoki. Da gibt's viel mehr Material für Songs noch als Matchbox-Autos. Sie haben gesagt, Sie sind aus Ungarn geflohen. 1975 war das, zu Fuß durch den Karawanken-Eisenbahntunnel zwischen Slowenien und Österreich. Ich stelle mir vor, sowas kann auch traumatisierend sein. Wie präsent ist Ihnen diese Flucht noch?
Das ist extrem präsent, aber das kann auch eine Energiespendende sein, dass man seine Lebensgefahr übersteht, dass der Schießbefehl übersteht, dass diese ganze Rattenbisse und Fledermäuse fliegen ins Gesicht und wird man fast vom Zug überrollt, und das ist alles so schlecht, bedrohliches Szenario. Und wenn man das alles überstanden hat, dann geht man also kräftiger hervor als je zuvor. Und ich bin als illegaler Einwanderer nach Deutschland gekommen, mit 22, spreche kein Wort Deutsch. Und ich habe damals in meinem Asylantrag im Zentrallager für Asylbewerber schon damals zu Protokoll gegeben, dass ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jodotal, mit Jack Bruce von Cream und mit Aldi Maul eine Band gründen, weil ich eben der amerikanische Jazz Fusion und der britische Prog-Rock miteinander verschmelzen möchte. Also das war mal schon damals die Idee.
Das haben Sie damals reingeschrieben, als Sie gefragt wurden, was Sie im Westen machen wollen?
Genau so ist es. Und jetzt nur mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie damals also das lief. Also ich bin der tiefe Überzeugung, dass Integration ist ein Bringschuld derjenige, der zu uns kommt. Also es war mein Bringschuld. Ich habe Gottes Willen also keinen Integrationskurs und gar keinen Sprachkurs. Ich habe dann, wo ich auch immer einen Tisch fand, links von mir war die Süddeutsche Zeitung und rechts von mir die Frankfurter Allgemeine Zeitung und dann mittendrin ein Wörterbuch und das 4-5 Stunden am Tag. Damals waren diese beiden Tageszeitungen völlig unterschiedliche Meinungen, heute kaum vorstellbar. Und es war so, ich habe eigentlich 3 Wochen nach der Asylantragstellung in Zentrallager für Asylbewerber auf Lohnsteuerkarte im Schwabenland, eigentlich war ich also auch in Baden, wir waren nämlich in der Schwäbischen Landestat unterwegs und ich war dort der Schlagzeuger. Dort ist jemand ausgefallen, ich war guter Notist, dann hat mich der Arbeitsamt, also Künstlerdienst hieß es damals, dorthin empfohlen. Ich habe 90 Tage danach meinen Asylpass bekommen und ich habe die Chance bekommen, dieses Land lieben zu lernen, mein Leben zu gestalten und ich habe mich in der Mentalität, in der Kultur, in der Menschen verliebt und bin ich heute natürlich gerade 75 Jahre Grundgesetz, eine echte Grundgesetzpatriot geworden.
Wie geht's Ihnen dann heute? Ich meine, Sie waren immer auch ein politisch engagierter Mensch. Sie wollten auch Politik machen, kamen fast mal für die CSU in den Bayerischen Landtag. Wenn jetzt gerade, Stichwort Asyl- und Flüchtlingspolitik, da wieder strengere Grenzen gezogen werden und die Stimmung umschlägt, wie geht's Ihnen damit?
Ja, das kann ich sag mal so, nur kritisch beobachten und sagen, also ich bin nach Deutschland gekommen 1975, wo dieses Land verliebt war in das Gelingen. Wo natürlich also strukturell der Funktionalität war eine absolute, klare, grundsätzliche Eigenschaft dieses Landes. Und diese Dysfunktionalität auch in diesem Bereich ist natürlich erdrückend, weil wir reden viel über Pull-Faktor. Aber was ist wirklich ein Pull-Faktor? Pull-Faktor ist der Wertekanon eines Landes. Und Deutschland hat eine wunderbarste
Pull-Faktor ist das, was die Leute hierher zieht, ne?
Richtig. Und das darf nicht der Bürgergeld sein. Das muss eigentlich der Wertekanon eines Landes sein. Und ich bin hierher gekommen, weil ich weg wollte von Zensur, Folter, Bespitzelung, Schießbefehl. Von einer Gesellschaft, wo nur eine einzige Meinung formuliert werden dürfte. Ich wollte in ein pluralistisches und ich wollte von einem militanten stalinistisches Land in ein pazifistisches Land kommen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Biografie, was ich habe. Und deshalb sehe ich mit Sorgen und hinterfrage ich auch die gegenwärtige Entwicklung, weil was nichts passieren darf, dass wir dieser wunderbare, tolerante Wertekanon, was wir in Deutschland haben, so weit dehnen, dass wir anfangen, Intoleranz zu tolerieren. Das darf nicht sein. Also das ist der Wertekanon dieses Landes, das ist wunderbar. Das ist eben der Pull-Faktor, also was die Menschen hierher zieht, was mich auch hierher zog und warum ich so stolz bin, dass meine Kinder hier in diesem Land geboren sind.
Diese musikalischen Träume, von denen Sie sprachen, haben Sie sich auch erfüllt, also mit Ian Anderson und Jack Bruce in einer Band zu spielen. Aber zuerst hat Ihr Weg, Ihr musikalischer, ganz woanders hingeführt. Ich denke, viele, die jetzt zuhören, verbinden Ihren Namen immer noch mit Genghis Khan, diesem Folklore-Schlager-Projekt, mit dem Sie in den 70ern große Hits hatten. Ist total lange her, aber wie ist das für Sie heute? Was für ein Kapitel Ihrer Musik-Autobiografie ist das?
Also, ich habe diese Lieder seit 42 Jahren nicht gesungen. Also, das jetzt, wenn man schnippisch man antworten möchte und ein bisschen flapsig, spaßig, sage ich, okay, jeder Asylant braucht einen Asylantenjob, das war meine. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu oberflächlich. Mich hat damals dankenswerterweise Klaus Dolniger und auch Udo Lindenberg in der Münchner Szene eingeführt. Und da gab es damals diese Situation, dass dieser Song eingereicht wurde von Ralf Siegel in der Vorentscheidung der Eurovision. muss da jemand singen. Ich war gerade da und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das singe, dann werde ich dann so das Studio dann 3 Wochen lang für ein Rockalbum nutzen können. Das war eigentlich die Idee und es kam halt anderes. Heute leid drüber. Einzige, was mir ein bisschen peinlich war, ich bin typischer Musiker. Also wenn alle meine Freunde mit, was ich 14 war, in der Tanzschule waren, ich war auch in der Tanzschule, aber habe ich schon gespielt. Also und so, ich bin ein schrecklich schlechter Tänzer und ich müsste wahnsinnig viel Mühe machen. Und das war mir ein bisschen peinlich, dass ich irgendwas auf der Bühne hatte, nicht wirklich gut kann.
Wie haben Sie sich dann gefühlt? Also es gibt ja diese Fotos oben ohne mit goldener Hose. Ich meine, es waren auch die 70er, aber dann haben Sie das ziemlich zähneknirschend durchgezogen, damals.
Also jetzt teile ich mit Ihnen dieses, man kommt also von einem osteuropäischen, akademischen, künstlerischen Freidenker Elfenbeinturm, wo man mit Kunst und Musik, also der Diktatur abschaffen möchte, und man landet in dieser Sache. Das ist ein Antagonismus bonusgleichen. Also das hat schon etwas. Also ja, es war natürlich so, dass es gab keinen Jazzclub, wo ich nicht sofort einsteigen wollte. Und also natürlich, klar, deshalb bin ich dann auch nach Amerika gegangen und nach England. Und dann dort habe ich viel mit vielen Weltstars zusammengearbeitet in London, dann mit Howard Jones und Mitch Ure von Ultravox und Cutting Crew mit Nick Van Eet und Nick Kershaw.
Was nicht so bekannt ist, ist, dass Sie auch als Komponist und Klangdesigner für die Autoindustrie arbeiten. Wie kam das denn?
Ja, das ist, da gab es vor 20 Jahren also diese Implosion in der Tonträgerbranche. Und die großen Studios gingen weltweit ein nach dem anderen in die Knie. Und ich habe dann neue Tätigkeitsfelder gesucht, weil ich wollte meine Mitarbeiterstab nicht entlassen. Und ich wollte doch Studio nicht verkleinern. Also das war so. Und so bin ich auf diesen Pfad gekommen. Und da habe ich also das wunderbare kreative Tätigkeitsfeld gefunden, wo man Klangästhetik gestalten kann. Und wenn heute zum Beispiel jemand auf den Startknopf drückt bei Audi, dann kommt Mandoki raus oder Elektromobilität-Sounds, also bei Volkswagen. Aber auch FC Bayern-Hymnen oder viele Fernsehmelodien, die Sie kennen, oder viele Disney-Film-Melodien und Titelmelodien stammen von mir.
Sie sind jetzt 71. Was haben Sie als Musiker die nächsten Jahre noch vor? Gibt es noch Pläne oder Träume, hinter denen kein Häkchen ist?
Also Häkchen ist hinter gar nichts. Also, also ich lebe mit 30 und fühle mich wie 30 und ich habe auch ungefähr genauso viele Pläne, wie mit 30 man hat. Also das ist alles gut. Also ich liebe das Leben und das Leben liebt mich und das ist alles gut.
Leslie Mandoki, schön, dass Sie da waren. Alles Gute.
Ich danke, dass ich da sein durfte und ich grüße alle ganz lieb, die uns heute ihr Ohr und Herz geschenkt haben. Und es ist großer, ehrenvoller Privileg, mit unserer Musik in den Herzen der Menschen einen Platz gefunden zu haben. Danke dafür.
Und die neueste Ausgabe dieser Musik ist das Album A Memory of Our Future von den Mandoki Soulmates.